Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie ihr vielleicht aus den letzten Folgen wisst, wir beschäftigen uns diesmal in unserer wie immer vierteiligen Serie mit dem schönen Begriff der Mitte, der uns permanent um die Ohrwascheln kaut wird und scheinbar die Lösung für alles ist, sowohl politisch als auch ökonomisch, weil es gibt keine Armen mehr, es gibt keine Reichen mehr, es gibt kein Links mehr, es gibt kein Rechts mehr. Aber in komischer Weise der Begriff oft überhaupt keine Bedeutung hat. Und deswegen bringen wir halt diese vierteilige Serie zum Abschluss und sagen, welche gesellschaftliche Differenzierung aus unserer Perspektive tatsächlich einen Sinn hat. Und euch, um euch das zu sagen, sitzen an den Mikros für euch heute
der Stefan,
Max
und Dieter
und der Axel. Ja. Wir haben es das letzte Mal schon ein bisschen angedeutet, die einzige gesellschaftliche Spaltung, die tatsächlich noch existent ist und die wird sie auch nicht lösen im Kapitalismus, das muss man klar dazu sagen, und die einen Sinn macht und die ist tatsächlich mit ökonomisch unten und oben und politisch links und rechts und so weiter verbunden, wenn man es ernst nimmt, ist Kapital versus Arbeiterinnenklasse. Dazwischen gibt es vielleicht noch eine relativ geringe ein relativ geringes Kleinbürgerinnentum, weil selbstständige Handwerker gibt es viel früher wie weniger, Bauern, Bäuerinnen gibt es viel weniger wie früher, Rechtsanwälte und Notare gibt es noch ein paar und vergleichbare Jobs irgendwie, aber die große Masse des Kleinbürgertums, die zum Beispiel bei der Machtergreifung des Faschismus im 33er Jahr in Deutschland noch eine sehr große Rolle gespielt hat, die gibt es einfach gesellschaftlich nicht mehr. Es ist mittlerweile wahrscheinlich, haben wir 0,1% Kapitalisten, dafür gibt es keine so genauen Zahlen. Wir haben weit über 95% Arbeiterinnenklasse und dazwischen hast irgendein bisschen was, wobei von der Klassentheorie her ist immer klar, dass das, was zwischen den beiden gesellschaftlichen Hauptklassen Arbeit und Kapital ist, sie in letzter Konsequenz an den politischen Scheidepunkten immer entweder der einen oder der anderen Klasse anschließt. Im 33er, über das ich schon erwähnt habe, haben sie sich halt ein Kapital angeschlossen und deswegen den Faschismus groß gemacht.
Also mal die Frage, so ab wann ist man dann überhaupt die so früh gesellschaftliche Mitte oder in der Mitte des Lebens angekommen, ja? Wenn ich mal was geschaffen habe oder wenn ich Geld habe? Oder?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, weil genau das wird uns ja auch über die Medien dauernd ausgerichtet, ne? Wenn wir uns was geschaffen haben. Wenn wir dann das Schrebergatterl haben oder auch das Einfamilienhaus oder vielleicht auch ein Auto. Ja, dann sind wir Besitzende, dann haben wir ja was, dann haben wir ja Kapital.
Du musst deswegen nicht mehr arbeiten.
Und genau das ist der Trugschluss, genau um das geht es mir ja, genau um das geht es. Ich muss trotzdem meine Lebenszeit verkaufen, um zu überleben. Das heißt, ich muss was von meinem ureigentlichen Interesse hergeben, damit ich mein Leben fristen kann. Und somit ist der Begriff der Arbeiterklasse durchaus richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass man den noch ein bisschen besser ausformen muss.
Proletariat.
Weil dieser Begriff, egal ob du Proletariat oder Arbeiterklasse sagst, der viel weiter gefasst ist, als man vielleicht üblicherweise darunter versteht. Weil natürlich selbstverständlich alle, die von ihrer Arbeit leben, da umfasst sind. Das heißt, ich würde sogar sagen, auch der Kleingewerbetreibende ist ja ein Preisnehmer. Der ist ja auch ein Getriebener und muss schauen, dass er von seiner Art, wenn er selber hinter der Pudel steht jeden Tag und wahrscheinlich länger als vielleicht sogar sein Beschäftigter. Das ist genau einer, der auch davon umfasst ist. Genauso wie natürlich nicht nur der klassische Arbeiter, die klassische Arbeiterin, sondern natürlich auch der Angestellte, sogar der leitende Angestellte. Alle die müssen arbeiten, um ihr Leben zu finanzieren. Zum Unterschied von denen, die nicht arbeiten müssen, sondern eben, wie wir schon in der vorigen Ausgabe gesagt haben, die für sich arbeiten lassen.
Ich würd sogar noch weiter tun. Ich würde sagen, alle, die jetzt arbeiten müssen, alle, die in Zukunft arbeiten werden müssen, sprich die noch in Ausbildung sind, vollkommen, und alle, die den Großteil ihres Lebens arbeiten mussten, um jetzt sehr oft ein Leben in Armut fristen zu müssen, sprich Pensionisten und Pensionistinnen. Das ist Arbeiterinnenklasse. Und ich glaube schon, ganz kurz, ich glaube schon, dass es bei Selbstständigen ein bisschen einen Unterschied gibt, weil es halt einen Unterschied gibt, ob ich schon zig Angestellte habe, wobei ja der Großteil der Selbstständigen sind mittlerweile sogenannte EPUs. Und EPUs sind wahrscheinlich sogar eher das, was Marx mit Lumpenproletariat gemeint hat, weil wenn man sich die soziale Absicherung von EPUs anschaut, die ist oft weitaus schlechter wie die von Angestellten.
Das habe ich mit dem Kleingewerbetreibenden gemeint.
Ich möchte bei deiner Aufzählung, du hast auf die Mindestsicherungsbezieher oder Sozialhilfebezieher oder wie man immer sie nennen will, die fallen in deiner Aufzählung. Die sind für mich auch noch irgendwie sozusagen Teil der Hackler, irgendwie sozusagen, die halt erst gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, irgendwie sozusagen sich in diesen Prozess zu involvieren, aus unterschiedlichsten Gründen. Irgendwie sozusagen. Das ist nur der Vollständigkeit halber, aber ich möchte auf einen anderen Aspekt eingehen, irgendwie sozusagen, der jetzt vielleicht ein bisschen ein Sidestep von dem Thema ist. Wie seht ihr das, dieses Bestreben nach gesellschaftlichem Aufstieg? Das ist ja dieser Zug zur Mittelschicht oder eben da irgendwo dazugehören zu wollen. Inwiefern ist das beeinflusst von der sogenannten protestantischen Arbeitsethik, irgendwie sozusagen, die ja einen religiösen Überbau hat, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß, du schaust mich schon wieder skeptisch an, wenn ich das Wort Überbau verwende. Ist für mich die Frage, irgendwie sozusagen, wie viel Rolle spielt denn das gerade im deutschsprachigen Kulturkreis irgendwie sozusagen für dieses Bestreben? Ist das da, also von dort her eben protestantische Arbeitsethik, kommt das ja? Spielt das eine Rolle oder ist das einfach wurscht?
Ich glaube in Wirklichkeit, dass die protestantische Ethik, die ja Max Weber gestohlen hat von Karl Marx, der den Begriff hat halt nur Ethik gesagt und nicht Arbeitsethik, dass das eine absolut entscheidende Rolle spielt bei der Aufrechterhaltung des Kapitalismus irgendwie, weil halt Leistung.
Und dann bist
du. Und genau die Leute, die du erwähnt hast, es leben ja nicht alle freiwillig, und ich sage jetzt bewusst nicht nur Mindestsicherung, es leben ja die meisten, die von Sozialleistungen leben müssen, dann ist nicht freiwillig, weil die meisten sind nicht freiwillig in Invaliditätspension, das ist schon mit gar keiner freiwillig irgendwie, in Frühpension, in der Arbeitslosen, in der Mindestsicherung etc. pp. Irgendwie, also diese idiotische Sozialschmarotzer-Debatte, ich denke mir, ja, soll es 300 Leute geben in Österreich, die sagen, ich nutze das System aus. Ja, jeder Mensch, der rational denkt, weiß, es gibt in jeder Gesellschaft ein paar Arschlöcher. Ich formuliere es jetzt ganz volkstümlich irgendwie. Ja. Soll sein, aber der Großteil der Menschen macht das nicht freiwillig.
Vor allem mit dem, was da alles dabei hängt. Du musst dich ja demütigen lassen, du musst irgendwie sozusagen deine Geschichten machen, du bist ein ständiger Bittsteller, niemand macht das freiwillig. Das ist immer jeder Chor. Irgendwie. Das brauchen
wir. Und in Wirklichkeit ist ja die Lösung eine andere. Die Lösung ist, man muss mehr in Richtung selbstbestimmte Arbeit gehen. Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass die meisten Menschen gerne arbeiten, weil die meisten Menschen gern Leistung bringen. Leistung im Sinn von was Sinnvolles tun und nicht im neoliberalen Sinn des Wortes. Das machen die meisten Menschen, sonst gab es nicht so viele Leute, die ehrenamtlich tätig waren irgendwie. Wir müssen halt die Welt so verändern, dass es diese Möglichkeit auch in der Lohnarbeit gibt, wo sie halt sehr oft geringer ist wie in einer ehrenamtlichen Tätigkeit, wo sie dann viele Leute das zurückholen, was sie in der Arbeit nicht tun können, nämlich Sinn.
Eine unserer Ecksäulen, ideologischen Ecksäulen in der Sozialdemokratie ist die Freiheit. Und die Freiheit im sozialdemokratischen Sinne bedeutet ja die Freiheit, sein Leben so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das gerne möchte, frei von ökonomischen Zwängen. Und genau um das geht's. Ja, das heißt also mit anderen Worten, tatsächlich mein Leben mit Sinn zu erfüllen. Ja, und das kann natürlich sein, dass ich jetzt zum Beispiel künstlerisch tätig bin, genauso wie produktiv tätig bin, genauso wie bildungsmäßig tätig bin, aber ich kann das selber bestimmen und brauche mir keine Sorgen machen, mein Leben zu finanzieren bzw. zu überleben. Und genau um das geht es. Und das schließt natürlich genau die Menschen auch ein, die wir irgendwo auf dem Weg da verloren haben und die in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft keinen Platz gefunden haben. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, der natürlich diese Menschen genauso umschließt. Also da sind wir uns alle einig, glaube ich.
Eines gehört aber auch meiner Meinung nach auch noch dazu. Das ist, wie wir gesagt haben, Sozialschmarotzer oder was auch immer. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, eben, dass auch viele Menschen zu uns gekommen sind, aus anderen Ländern geflüchtet sind, was auch, und die versuchen, okay, Arsch, ja, da in meinem Land ist Krieg, ich bin geflüchtet, weil es mich sonst erschießen, ja, habe meine Familie da, ich möchte arbeiten gehen, nur sie dürfen nicht oder können nicht eben. Einerseits Sprache, gut, kann man lernen. Aber dann sind die, ich nehme immer so ein Beispiel, weiß ich nicht, in Irland, wo sie gelebt haben, waren es Busfahrer, ja, bei uns in Wien suchen wir Busfahrer, gut, sie sind jetzt bei uns, ja, lernen die Sprache, aber nachher dann bist du mal dort hinkommen, da sind ja das solche Schritte.
Ja? Und deswegen haben wir auch sehr viele Menschen, die einen, eigentlich einen sehr hohen Bildungsabschluss haben, aber bei uns ganz andere Tätigkeiten verrichten. Ja. Also ich kenne persönlich Menschen, die sind Lehrer gewesen und sind dann, wir sind nach Österreich gekommen und haben es nur am Bau, also nur, es ist eine ehrenvolle Arbeit, aber am Bau halt Arbeit gefunden.
Oder,
und,
oder
und
müssen und ständig putzen tätig, gehen oder das machen. Oder
in
das
der Firma gibt es eine Reinigungskraft, die haben es nie die Chance gegeben, gescheit Deutsch zu lernen. Die war eigentlich von der Ausbildung her Finanzbuchhalterin. Naja. Ein Job, der gesucht wird wie ein bisschen Brot momentan. 2015, 2016, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, waren laut Zahlen des AMS Wien allein 3000 Ärzte und Ärztinnen aus Syrien nach Wien geflüchtet. Jetzt schreien alle, wir brauchen Ärzte. In die 5 Jahre, in die 6 Jahre, 7 Jahre seit Jahr 2023, Entschuldigung, ich muss immer nachrechnen, hätte es genug Zeit gegeben, um diese Menschen, die wären sicher ein bisschen Nachschulung braucht hätten, weil es bei uns ein paar andere medizinische Geräte geben und ausreichende Deutschkenntnisse zu vermitteln. Die konnten längst schon wieder als Ärzte und Ärztinnen arbeiten und vielleicht mit einer Übergangsschiene, dass sie in der Pflege arbeiten, dass sie das System kennenlernen. Und nebenbei, das wissen wir doch auch alle, der beste Deutschkurs ist nicht der Deutschkurs, sondern der alltägliche Kontakt mit Menschen, die diese Sprache sprechen. Das gilt übrigens natürlich für jede Sprache und nicht für Deutsch. Wenn ich in der Arbeit jeden Tag Deutsch rede, wenn ich mit meinen Haberer jeden Tag Deutsch rede, wenn ich im Sportclub oder wo auch immer irgendwie Deutsch rede, dann lerne ich am schnellsten Deutsch irgendwie. So viele Deutschkurse kannst du gar nicht machen, dass das sonst schneller geht.
Ich möchte wieder zum ursprünglichen Thema zurück, weil wir gesagt haben, es gibt eben diese zwei Klassen, die offensichtlich sind. Jetzt ist die Frage, wie man es betitelt, wie man es bezeichnet. Ja. Wir haben es jetzt da gesagt, Proletariat, Bourgeoisie, man könnte sagen Besitzlose und Besitzende.
Produktionsmittelbesitzlose ja, und Produktionsmittelbesitzende.
Genau,
und
genau da will ich hin, ja. weil wir auch schon eingangs gesagt haben, das kommt darauf an, weil ja manche Menschen sich als Besitzende empfinden, die sie tatsächlich nicht sind, nur weil sie ein Schrebergatterl haben. Ja. Es geht um die Produktionsmittel und das ist das Wesentliche. Und das ist genau dieser Irrglaube.
Der Schrebergarten ist ja meistens gar nicht Eigentum.
Meistens, ja, stimmt sogar. Ja. Es geht ja darum, dass man üblicherweise so quasi diese Parität irgendwie in den Vordergrund stellt, die in Wirklichkeit gar nicht existiert. Und der Arbeiter, der arbeitende Mensch gibt seine Arbeitskraft und der Eigner, der Betriebsinhaber gibt quasi die Betriebsmittel.
Der
und
nimmt das, die Arbeitskraft.
Und da scheint ja im ersten Moment, wenn man das nicht weiter verfolgt, diese Idee, durchaus fair zu sein. Und der eine gibt das und der andere gibt das. Und wenn man sich aber die Frage stellt, woher kommen denn die Produktionsmittel? Wer hat denn das überhaupt ursprünglich erwirtschaftet, kommt man relativ bald drauf, dass das irgendwelche Erträge sind aus entweder vorigen Produktionsschritten oder halt Erbschaften, dass das wer anderer.
Hauptritter.
Was auch, ja genau, wenn man ganz weit zurückrennt, auch wenn man den anderen Besten erschlagen hat. Also das heißt mit anderen Worten, das ist ja in Wirklichkeit ein Teil von vorherigen Arbeitsprozessen. Das heißt, der Arbeiter gibt seine Arbeitskraft und der Eigner, der Betriebsinhaber gibt einen Teil der Arbeitskraft von anderen. Und wenn man sich das weiterführt, ist in Wirklichkeit das ganze Produkt, funktioniert mit Dienstleistungen genauso, in Wirklichkeit besteht das Ding aus Arbeit. Mhm. Und es gibt keine Legitimation für irgendeinen Einfluss des Betriebsinhabers. Das heißt, Kapital kann keine Legitimation sein und der Besitz von Produktionsmitteln ist eigentlich moralisch verwerflich, will ich fast behaupten wollen.
Also es braucht keine Kapitalisten und Kapitalistinnen auf gut.
Das stimmt, es gibt ja Modelle, wo man durchaus seine Vorgesetzten wählt. Das gibt's auch.
Das ist ganz ein spannender Punkt, irgendwie sozusagen. Also das finde ich nämlich auch tatsächlich, ich habe die Diskussion auch schon, also bin ja im Sozialbereich tätig und habe du damit Leute, also die dann irgendwie gesagt haben, also in meiner Zeit, als ich Betriebsrat war, so, ja, der Betriebsrat, und was ich immer wollte, und ich habe ja Dauerkarten, worauf ich gesagt habe, das ist ein schwerer Irrtum. Wir sind in der Firma, in dem Verein, in dem Unternehmen das einzig gewählte Gremium und richtig. Das einzige Gremium irgendwie sozusagen, wo die Leute sagen können, pass auf, du führst die deppert auf, jetzt sind wir fertig mit dir irgendwie sozusagen. Und warum irgendwie sozusagen ist diese Logik, kam dann zur Antwort irgendwie sozusagen, naja, aber es ist ja jeder froh, dass du das machst irgendwie sozusagen. Sag ich, ja, aber wenn ich Scheiße baue, um es jetzt einmal so zu formulieren, irgendwie sozusagen, bist bin ich weg. Und der Anti und alle anderen, die in hierarchischen Positionen sind, wobei ich als Betriebsrat ja nicht einmal in einer hierarchischen Position bin irgendwie sozusagen, aber alle, die in einer hierarchischen Position sind, sind, so wie du gesagt hast, werden durch Hand auflegen, unantastbar irgendwie sozusagen und kennen irgendwie sozusagen ihre Position in der Position machen, was sie wollen. Warum nicht wählen? Genau. Niemand wird einen Vorgesetzten, den er für gut empfindet, irgendwie sozusagen nicht wählen, weil das ja auch Tätigkeiten sind, die unter Umständen nicht immer lustig sind, wo irgendwie sozusagen irgendwie, wo man sich nicht reißt drum irgendwie oder was auch immer irgendwie sozusagen. Aber die Möglichkeit, den Menschen zu geben, zu sagen, wer ist denn dafür geeignet, so wie man das bei politischen Wahlen hat, wie man das bei der Betriebsratswahl die Möglichkeit hat, irgendwie zu sagen, ich glaube, dass die Leute das können, ja, das habe ich in einem hierarchischen Firmensystem überhaupt nicht.
Da gibt es wirklich spannende Modelle. Ich glaube, das war bei Otto Bauer, aber ich glaube, der hat da beim Lenin auch geschrieben. Das heißt, also Verwaltungsräte einzusetzen. Das heißt, die Betriebsführung unter einem Verwaltungsrat, der die Geschicke der Firma lenkt, ja, und der sich halt paritätisch zusammensetzt aus Betriebsrat, also den BeschäftigtenvertreterInnen, den Konsumentinnen, die das Produkt oder die Dienstleistung dieser Firma, die das vertritt, und der öffentlichen Hand, also das heißt Politik, wenn man so möchte, das heißt aufgrund der Bevölkerung. Und dieser Verwaltungsrat lenkt die Geschicke der Firma, und wenn dann irgendwer nicht spurt, ja, oder Blödsinn baut, dann wird der halt nicht wiedergewählt. Ja? Also das heißt eine Demokratisierung der Wirtschaft. Übrigens ich weiß schon, das ist meistens in den Spezialmedien des ÖGBs, also wie den hochqualitativen Medien des ÖGBs, wie die Arbeit und Wirtschaft zum Beispiel, immer wieder thematisiert, aber leider nicht in die Breite kommuniziert, dass eine Demokratisierung der Wirtschaft eigentlich in Wirklichkeit zwingend notwendig wäre. Weil wenn es was nicht gibt, dann ist es Demokratie in der Wirtschaft.
Und deswegen halte ich für noch wichtiger als das Wählen, halte ich die jederzeitige Abwählbarkeit, und zwar egal von was, vom Betriebsrat bis zum Bundespräsidenten, falls man sowas überhaupt braucht, offen. Und natürlich auch Geschäftsführer, Nationalrätinnen, Parteivorstandsmitglieder etc. pp.
Das ist eine total spannende Frage. Es ist ja das freie Mandat versus dem imperativen Mandat. Ne?
Muss nicht, kann mit einem freien Mandat verbunden sein. Für ein freies Mandat musst du halt verantworten, und wenn wer sagt, irgendwie, du hast das nicht so gemacht, wie wir es wollen, dann wählen wir dich ab.
Okay. Finde ich spannend, ja, diese ganzen Ideen. Ich überlege das bei mir in der Firma zu machen. Ich glaube kaum, dass es vielleicht funktioniert, aber die Idee war es wert.
Ich möchte beim freien Menschen, den der Dieter vorher irgendwie angeführt hat, irgendwie sozusagen nochmal anknüpfen, weil ich glaube, das ist auch ganz was Wesentliches, irgendwie sozusagen, um dieses Dilemma zu lösen. Es ist, glaube ich, meiner Meinung nach entscheidend, dass wir es schaffen, irgendwie sozusagen den Wert eines Menschen von seiner Erwerbstätigkeit zu entkoppeln. Mhm. Nur dann irgendwie sozusagen wird es möglich sein, dass man sich ja hinstellt und sagt, irgendwie sozusagen, da ziehe ich jetzt meine Grenze. Ja, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie sage, weiß ich nicht, das wären Arbeitsbedingungen, die man die sein müssten, nicht eingehalten, irgendwie wird zu wenig bezahlt, die wäre was weiß ich, keine Ahnung, ich hab irgendwie, brauche das Geld, weil nur dann, wenn wir das schaffen, irgendwie sozusagen, hat Mensch da auch eine Möglichkeit. Mein Lösungsansatz dahingehend wäre natürlich, könnt ihr euch vorstellen, das BGE, ja, weil das sichert einmal die Existenz, das, was du früher gesagt hast, unabhängig von einem Erwerbseinkommen, und gibt den Menschen natürlich die Möglichkeit, sich da, wenn er sich denn auf einen Erwerbsprozess einlässt, irgendwie sozusagen, viel stärker zu positionieren, weil er die Notwendigkeit, weil er die Abhängigkeit nicht mehr hat.
Mhm. BGE muss man nur erklären, bedingungsloses Grundeinkommen.
Genau. Ja. Mhm. Die Diskussion werden wir vielleicht auf ein anderes Mal vertagen, weil man dazu halt, eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr heute irgendwie, und kommen deswegen vielleicht auf den Punkt, es gibt in Wirklichkeit in dieser Gesellschaft einen unauflösbaren Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Zwischen den arbeitenden Menschen und zwischen denen, die für sich arbeiten lassen. Das eine sind Menschen, die wollen gut leben, verständlicherweise. Und das andere sind Menschen, die wollen, dass die anderen möglichst schlecht leben, dass sie möglichst viel Profit aus sie wollen können.
Irgendwie. Und deswegen, und das ist das Wichtige, deswegen tun die Kapitalisten auch alles dafür Notwendige, uns ja im politischen Dämmerschlaf zu halten, damit wir das ja nicht checken, dass da Ungerechtigkeit in der Gesellschaft passiert. Und deswegen propagieren die Medien auch immer wieder, dass man die Mitte sind.
Uns dumm zu halten und verwenden deswegen auch permanent falsche Begriffe, wie zum Beispiel Arbeitgeberanteil bei den Lohnnebenkosten. Mhm. Nein, das ist mein Brutto-Brutto-Gehalt, das der Arbeitgeber überweist, bevor ich sieg. Und Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die gibt es tatsächlich, nur in Wirklichkeit ist es genau andersrum. Wenn ich in die Arbeit gebe, dann gebe ich meine Arbeit und die Firma nimmt meine Arbeit. Das sind die gesellschaftlichen Realitäten und auf welcher Seite wir stehen, glaube ich, könnt ihr euch alle vorstellen. Wir stehen auf der Seite der Arbeiterinnenklasse und wir sind auch der Meinung, dass es endlich wieder dringend eine Partei in diesem Lande braucht, die bedingungslos auf der Seite der Arbeiterinnenklasse steht und von sonst nervt, weil alle anderen stehen in Wirklichkeit sowieso auf der Seite des Kapitals. Jo, wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet sie ihn weiter. Ihr findet ihn auf unserer Website, dort könnt ihr es auch kommentieren, da freuen wir uns immer besonders drüber. Ihr findet ihn in den ganzen Podcatcher. Folgt uns auf Twitter und Facebook, weil dort kriegt ihr nämlich immer mit, wenn es neue Podcasts gibt. Gebt uns Rückmeldungen, gibt uns auch Ideen für neue Podcasts. Ich mache jetzt da einen Spoiler. Wir werden im September Details dazu folgen auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir werden Teile unserer Diskussionen auch in den öffentlichen Raum verlagern und beginnend mit dem 22. September an jeden vierten Freitag im Monat eine Veranstaltung namens Klassentreffen ins Leben rufen, wo es nicht nur kluge politische Diskussionen geben wird, wo ihr alle einsteigen könnt in die Diskussion, sondern nachher gibt es auch noch Party und immer wenn wir es zusammenbringen, wird es auch noch Live-Musik geben, bevor es Dosenmusik gibt.
Übrigens doch ganz kurz ergänzend, es ist der vierte Freitag im Monat, nicht der letzte. Weil manchmal hat ein Monat auch fünf Freitage. Ja, dieses Missverständnis hatten wir schon und deswegen nochmal
unterstrichen. Der vierte Freitag. Gebt uns Rückmeldungen zu unserem Podcast, wir freuen uns immer und verbleiben bis zum nächsten Spoiler, Arbeitszeitdebatte mit einem herzlichen Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.